Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr euch auch. Habt ihr schon mal gebetet so sehr, dass die Erde gebebt hat? Unser Auto hat den Pfingsturlaub nicht ganz so genossen wie wir. Und gerade prüft eine Werkstatt, ist das überhaupt noch sinnvoll, dieses Auto zu reparieren oder geht es ins nächste Leben über? Was also tun, wenn das eigene Konto nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, im Moment ein neues Auto anzuschaffen? Haben wir Angst, weil ich ja eigentlich ein Auto brauche, um in die Arbeit zu kommen? Verzweiflung? Rufe ich meine Mama an? Was tue ich? Was tut ihr? Was würdet ihr tun? Oder wenn es im Team rappelt, in der Arbeit oder in der Gemeinde, man merkt, ach, da kommt Gegenwind. Wenn man eigentlich gemeinsam einen Weg gehen wollte, man war eigentlich fixiert darauf und dann springen einige ab. Ah, war doch anstrengend. Weiß nicht. Oder gar in Freundschaften oder in Ehen. Oder in Familien, wenn es da kriselt, wenn da Gegenwind kommt. Oder in der Gemeinde. Gerade wenn man denkt, Gott, er hat uns an den Platz gestellt. Und wir kommen los und es geht und dann kommt Gegenwind. Und eigentlich ist es doch Gottes Wunsch. Er möchte doch, dass wir gesunde Gemeinde sind. Er möchte doch, dass wir eine gesunde Ehe haben. Er möchte doch, dass wir gesunde Freundschaften haben, gesunde Familien. Und wenn dann Gegenwind kommt, was tun wir? Ich arbeite mich im Moment ein bisschen in die Apostelgeschichte ein, für die Zeit, in die wir kommen, die Zeit, in die wir gehen. Und da bin ich über den Vers gestoßen, der da heißt, ich habe ihn auch mitgebracht, in Apostelgeschichte 4, aber machen wir nachher vielleicht, da steht, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken. Dieser Vers, dieses Beten, das passiert in einem Umfeld von Drohungen, von Angst, von Verzweiflung, von Gefängnis, daraus. Und dann beten diese Menschen und sie beten in dieser Weise. Und ich stolper darüber, über diesen Vers, dass sie in dieser Weise gebetet haben und dann passiert das. Und wie oft würde ich mir wünschen, in Zeiten der Bedrängnis, in Zeiten, wo Gegenwind kommt, dass es sich wie manifestiert, dass es wie runterkommt und die Erde bebt. Und du merkst, da ist Gott. Da ist der Heilige Geist. Er schenkt Kraft, er schenkt Zuversicht. Und man kann weitermachen mit dem, was man wollte. Man hat die Kraft, weiterzugehen. Boah, ich will das lernen. Ich möchte, dass in meinem Leben das stattfindet, dass ich lerne, in dieser Weise zu beten. Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Ich weiß nicht, ob du bereit bist für ein Beben hier. Ich wünsche mir ein Beben. Ich wünsche mir ein Erdbeben in dieser Gemeinde, dass da Zuversicht reinkommt in unsere Situationen. Ich habe mit jemandem über den Umbau gesprochen und die Person sagt, ah ja, aber es ist schon schwierig. Da Genehmigungen und Nachbarn und Umbau und Geld und was die Gemeinde anschaut, so, wir sind nicht die Gemeinde mit den ganzen Bosch-Vorständen. Wir sind nicht die Gemeinde, ich meine, haben ein paar Bosch-Mitarbeiter da, wir verlassen uns auf dich, Simeon. Aber wir sind nicht die Gemeinde der Superreichen. Wir haben keinen Jeff Bezos bei uns oder irgendeinen anderen Milliardär, der sagt, ah, mach ich. Psst. die Gemeinde sind wir nicht. Und ich habe mir das so angehört und habe gedacht, ach ja, eigentlich nachvollziehbar. Ja, so alles valide Gründe. Aber da ein Beben, da ein Geist der Zuversicht. Wie bete ich so als Gemeinde? Das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Und zu Beginn dieser Predigt bete ich noch mit uns. Großer Gott, ich danke dir, dass dein Geist hier bei uns ist. Dass er Kraft schenkt, dass er Zuversicht schenkt, dass er Mut schenkt. Dass er anklopft und dass er verändert. Großer Gott, und ich bete, dass wir heute lernen dürfen, dass du uns zeigst, jeden für uns, wie wir beten dürfen auf diese Weise. Dass Veränderung passiert in uns und um uns herum. Amen. Mein Ziel ist heute Morgen, dass wir lernen, wie reagiert die junge Kirche auf Gegenwind. Wenn wir uns so ein Eingreifen Gottes wünschen, dann seht ihr es an der Überschrift, die junge Kirche, ein paar Wochen alt, sie reagiert mit Anbetung. Sie reagiert mit Anbetung. Ich glaube, es kommen Zeiten in unser Leben, in unser persönliches Leben, in unser Gemeindeleben, da merken wir Gottes Ruf und da stellt uns Gott an einen Platz und es kommt Gegenwind. Und wir knüpfen heute inhaltlich dort an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Petrus und Johannes, sie waren im Tempel und sie sehen diesen Mann und er fragt sie nach Geld, weil er nicht laufen kann. Sein Leben lang kann er nicht laufen. Und er fragt sie nach Geld, weil er nicht arbeiten kann. Er ist arm, er ist aufs Betteln angewiesen. Und Petrus und Johannes, sie sagen, ich habe kein Geld, ich habe nichts, wo ich dann Symptom damit behandeln kann. Aber was ich machen kann, was Gott mich befähigt, ich möchte die Wurzel anpacken. Ich heile dich im Namen Jesus. Und dieser Mann wird heil. Er wird geheilt. Und es ist wie die Wurzel des Problems wird ausgelöscht. Wir kommen dorthin, dass Gott diesem Mann mit 40 Jahren es schenkt, dass er wieder laufen kann. Sie sagen, ey, ich will nicht deinen Schmerz behandeln. Das ist wie wenn man Rückenschmerzen hat. Ich nehme Schmerztabletten. Dann ist der Schmerz im Kopf weg, aber das Problem im Rücken ist noch da. Nein, die Jünger sagen, lass mich den Schmerz hier, da ist deine Wunde. Das möchte ich heilen. Das möchte Gott heilen. Und sie hängen nicht an ihren limitierten Ressourcen, dass sie selber kein Geld haben, sondern sie hören auf das, was Gott sagt. Und das schlägt Wellen. Und zwar gehörig. Der Hohe Rat, also die führenden Juden im Tempel, werden darauf aufmerksam, auf den Trubel und auf die Predigt, die Petrus danach hält. Und sie werden befragt. Die gesamte religiöse Elite kommt und befragt diese Männer. Ich glaube, wir lesen da manchmal so lange drüber, ja, der Hohe Rat, es waren halt ein paar Leute. Nee, stellt euch vor, ihr helft jemand am Marktplatz und dann kommt der Bürgermeister und der Polizeidirektor und die Pfarrer und die Pfarrer von der evangelischen und der katholischen Kirche und alle Gemeindeleiter und stellen euch wie vor ein Tribunal, schmeißen euch ins Gefängnis, weil ihr jemand geholfen habt. Und ich finde es so erstaunlich, dass diese Drohkulisse sich aufbaut. Das war nicht nur die Leute, die da saßen, sondern die ganzen Familien saßen da mit. Jedes männliche Mitglied des Hohen Rates oder in den Familien des Hohen Rates war dabei. Riesenmenschen, Polizisten, Gefängnis. Und Petrus, man muss diesen Petrus lieben, wirklich. Er predigt diesen Menschen, die dafür verantwortlich waren, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Er predigt ihnen, es geschah im Namen von Jesus Christus, den ihr habt kreuzigen lassen. Den hat Gott von den Toten auferweckt. Ihr seid schuld, er ist auferstanden und macht das jetzt. Und damit sticht er in zwei riesige Nester, gleich zu Beginn. Volle Kanne, er schreckt nicht daraus zurück. Die Auferstehung war ein Megathema für die Sadduzäer, die auch den Hohen Rat gestellt haben. Die haben nicht daran geglaubt. Für die war das, boah, und ich stelle mir vor, diesen Jesus-Filmen passiert es manchmal, dass dann alle graunen und rufen und, oh, du Lügner und so. So stelle ich mir das vor, dass da lauter Männer rufen und sagen, nein, du spinnst doch. Und Petrus, er steht da und sagt, ihr seid schuld. Und der Hohe Rat schickt sie raus, sie waren im Gefängnis, dann wurden sie verhört. Er schickt sie raus, sie rufen ihn wieder rein und dann untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Und dann sagt der Petrus diesen Wunschschatz, man muss den Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann sagen sie nochmal, sie drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. So, stellt euch vor, der Heinz, der Erik, der Thomas und ich, wir haben richtige Probleme. Wir sitzen auf der Polizeidirektion in Nacht. Es geht um euch alle, ihr seid alle, viele von euch sind Vereinsmitglieder, wir sind ein Verein. Wir haben uns da was eingebrockt. Wir kommen zurück, wir machen Gemeindeforum, nächste Woche machen wir das anders. Wir sprechen leider nicht über Sven und Dorothea, sondern wir waren im Gefängnis, sorry, wir haben Krisensitzung. Was machen wir als Gemeinde? Und diesen Text schauen wir uns an. Es ist ein Gebet in Apostelgeschichte 4, Vers 23. Wir lesen es gemeinsam. Ihr dürft gerne mitlesen. Maja darf mitklicken. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen, was bringt es, den Völkern nutzlose Pläne zu schmieden. Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Und dann geht's weiter, sie beten weiter. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich finde es so spannend, weil ich immer drüber gelesen habe. Man liest dieses Gebet und man denkt sich, ah ja, cool, die beten, schön. Aber wenn man sich anschaut, was darin steckt, was für eine Tiefe das hat, was für ein Vertrauen das hat, was da alles drin steckt in einer Kirche, die wenige Wochen alt ist. Das sind Menschen, die gerade zum Glauben gekommen sind. Dieses Gebet, das lässt sich in 5 Abschnitte einteilen. Die sehen ungefähr so aus. Man hat in weiß oben und unten die Beschreibung, was Petrus, also oben, was Petrus und Johannes tun, unten das, was Gott dann tut. Man hat die Reaktion der Versammelten in gelb, die Gemeinde. Und dann hat man das Gebet inhaltlich, habe ich es in 2 Teile geteilt, in grün und in blau. Und ich glaube, darin liegt viel verborgen. Und wenn wir, was wir heute tun, ist uns nur dieses Gebet anschauen und wie eine Zwiebel schichten und zu schauen, was steckt da drin? Was für ein Gottesbild steckt da drin? Was für eine Reaktion steckt da drin? Und in diesem Gebet klingen immer wieder Psalmen ein. Die zitieren immer wieder Psalmen, Lieder, die Gott geschrieben wurden. Und da werden wir uns immer mal wieder einen Psalm anschauen oder einige Verse daraus. Also, wir fangen an mit dem ersten. Was ist die Reaktion darauf? Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Und die Reaktion der Gemeinde ist Gebet. Ich finde, ein wichtiger Punkt, den wir lernen können, ist Ehrlichkeit. Wie leicht wäre es gewesen, für einen Petrus den Teil zu verschweigen, wo er vielleicht die hohen Priester ein bisschen provoziert hat, der vielleicht gar viel Empörung ausgelöst hat. Die erste Frage, die ich uns stelle, die ich mir stelle, mit wie viel Ehrlichkeit bringe ich meine Anliegen zur Gemeinde? Kommen wir in voller Transparenz oder machen wir das politisch? Wir reden zuerst mit denen über das Thema und dann über das und dann kriegen wir so unsere Agenda zusammen und dann, wenn alles am Ende so läuft, wie ich es mir geplant habe, dann können wir beten und dann liegt der Segen Gottes drauf. Was Petrus und Johannes tun, sie mit voller Transparenz berichteten ihnen alles, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt haben. Die kommen mit der vollen Wahrheit. Es gibt Drohung, es gibt Gefängnis. Und die Reaktion der Menschen, die Reaktion der Gemeinde, was sie hörten, dass sie alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten, mit lauter Stimme. Sie hätten auch sagen können, was habt ihr uns da aufgeladen? War es der Mann wert? War es es wert, ihn zu heilen? Absolut nachvollziehbar, stellt mal vor. Wir bringen euch alle in Gefahr. Was wäre hier los? Hättet ihr doch nicht provozieren müssen, hättet es halt gelassen, hättet gesagt, ja okay, und dann hättet es anders gemacht. Nee, Petrus ist nochmal rein in die Situation. Ich habe mich an Corona erinnert, an die Corona-Phase, wo Gegenwind kam für eine Gemeinde. Auch für unsere Gemeinde kam Gegenwind. Für alle Veranstaltungen, für alle Gemeinschaften, auch für Vereine kam Gegenwind. Wie sah unsere Reaktion aus? Auf unsere Leiter, auf uns als Gemeindeleitung. War da Angst? War da Vorwurf? Wie ist es in euren persönlichen Krisen zu Hause? In eurer Ehekrise? In eurer Beziehungskrise? In der Gemeindekrise? Wenn man merkt, da passiert was, da kommt Gegenwind auf uns zu? Was ist die Reaktion? Was ist unsere Reaktion? Ich finde es so schön, dass sie gemeinsam alle und einmütig beten. Die ziehen alle am gleichen Strang. Und dann reagieren sie mit Anbetung. Wenn wir beten und so ein Thema haben, mit was reagieren wir? Mit Fürbitte. Das Erste, was wir tun, ist, bitte Herr. Man kann gar nicht so schnell schauen, kommt es bitte. Und ich finde es spannend, was sie beten und wie überzeugt sie beten mit lauter Stimme. Mit lauter Stimme, mit Überzeugung. Nicht das Symptom bekämpfen, die Wurzel. Paulus spricht manchmal davon, dass Christen sind wie unreife Kinder, die Milch brauchen. Die sagen, gib, gib, gib. Das ist ein Kind. Mein Sohn, 2,5 Jahre alt, es ist wunderschön, du schaust ihn an und du siehst in seinem Kopf, wie sich sein Wille gerade bildet. Es gibt einiges, was neu vertratet wird in ihm und man kann dem wirklich, mein Kind, sehen, wie der Wille entsteht und wie er ihn durchsetzen will. Und er zieht an deine Hand und ruft aus voller Kehle, Papa, gib, gib. Und ist sauer, wenn es keine Milch gibt. Und er kämpft drum, ohne zu sehen, ob das gut ist oder schlecht, was er gerade möchte. Er hat gar nicht die Weitsicht, das zu beurteilen. Was ist Anbetung? Was ist Anbetung? Offenbarung 4 habe ich nicht dabei, aber ich lese euch vor. Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre empfangen und Ruhm. Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Und im Psalm 95 steht, kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Das ist Anbetung, dass wir sagen, Gott, du bist der, der alles gemacht hat. Du bist groß, du hast es in der Hand. Und ich beuge mich. Ich beuge nicht nur mich als Person, ich beuge meine Ideen, ich beuge meine Ideale, ich beuge das, was ich für richtig halte. Die Größe Gottes anerkennen, der Schöpfer aller Dinge, wie er ist und wer er ist. Nicht zwangsläufig Lobpreislieder anmachen und dann sagen, okay, spüle ich eine Runde Hillsong drauf und dann ist das Problem weg. Oder ein anderes Lied. Als Lebenseinstellung, Anbetung als Lebenseinstellung. Es hört nicht, wenn wir von Anbetung reden, ist es nicht, dass wir hier gemeinsam Lieder singen. Und mit wem sprechen Sie? Sie sprechen mit dem Gott, zu wem zugewandt? Und Sie sprechen, du großer Herrscher, du bist es, den der Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was da drin ist. Das ist das Erste, was sie sagen. Du, Herr, bist der Höchste über allem. Du bist der Höchste über allem. Und sie machen was ganz Spannendes. Sie zitieren die Bibel. Sie zitieren Psalm 2. Und das überlese ich noch viel öfter wie die Stelle. Was hilft Ihnen, die Situation einzuordnen? Sie schreiben, wie der Vater David, dein Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet. Da lesen wir ganz kurz, das Alte Testament, die Psalmen sind von Gott eingegeben. Das ist schon ganze Bibelentstehung in einem Vers zusammengefasst. Und dann zitieren sie David, was soll das Aufbegehren der Nationen? Sie orientieren sich an der Schrift, sie orientieren sich am Wort Gottes. Und sie sagen, oder sie tun, sie ordnen das, was ihnen passiert ist, in ein biblisches Spektrum ein. Ist das, was gerade passiert, finden wir uns in der Bibel wieder? Passt das in die Linie oder sind wir vielleicht off? Sind wir vorbei? Haben wir unseren Plan verfehlt? Haben wir das verfehlt, wo Gott uns eigentlich hinhaben wollte? Und dann schauen sie in die Bibel, sie schauen im Psalm 2 und sie finden, dass das, was ihnen gerade passiert, dass das von Gott prophezeit wurde. Sie merken, eigentlich sind wir auf dem richtigen Pfad. Sie hatten den Auftrag von Gott, von Jesus höchstpersönlich, zu gehen, sein Wort zu verkündigen, Jünger zu machen und Kranke zu heilen. Das haben sie getan. Und sie schauen, jetzt kommt Gegenwind und den Schritt, den sie machen, großer Gott. Und nächster Schritt, den sie machen, sie schauen in die Bibel und sagen, sind wir auf Track? Sind wir auf dem richtigen Weg? Und sie merken, ja, sind wir. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und darin verwoben die Anbetung. Willst wissen, ob du mit Gott im Einklang bist für eine Entscheidung? Frag ihn. Schau in sein Wort. Mein Dozent hat letztens erzählt, er war bei dem Gemeindewochenende predigen oder hat das Gemeindewochenende geleitet, kam ein Mann zu ihm und hat gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll mich von meiner Frau trennen und mit meiner Freundin zusammenziehen. Und dann sagt er, ich glaube nicht. Das, was ich in Gottes Wort lese, sagt, bestätigt es nicht. Aber was diesem Christen, diese junge Gemeinde merkt, ist das, was gerade passiert, der Gegenwind, der gerade kommt, er deckt sich mit Gottes Wort. Und dann geht's weiter. Und so tatsächlich ist es gekommen, hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen gegen den heiligen Diener Jesus verbündet. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Souveränität Gottes. Er hat den Plan. Er hat die Voraussicht. Er steht über allem. Wenn du die Bibel kennst, dann lernst du Gott kennen. Und die Geschichten, die du mit ihm erlebst, da lernst du Gott kennen. Und sie erzählen als Juden in dieser frischen Gemeinde, sie sagen, damals hast du David das gesagt. Und du hast diese Welt geschaffen. Das ist unsere Geschichte, unser Volk, unsere Geschichte mit dir, Gott. Sprich du zu uns. Wie bist du? Wenn wir beim Beispiel der Familie bleiben mit meinem Sohn. Mein Ziel ist es, ihm zu vermitteln, dass ich es gut mit ihm meine. Dass ich alle Ressourcen habe, die er braucht. Dass ich einen Plan habe und dass er darauf vertraut. Gott macht das in einem viel größeren Maßstab, wie ich es versuche mit meinen Kindern. Wer ist dein Gott? Ich versuche, dass meine Kinder mich so gut kennenlernen und so gutes Vertrauen in mich haben, dass sie wissen, er sorgt für mich. Ich muss nicht schreien, gib, gib, gib. Er schaut für mich. Ich kann ihm vertrauen. Und das in einem viel größeren Maßstab macht doch Gott mit uns. Wer ist dein Gott? Ich lese nur ein paar Verse aus Psalm 146, der da anklingt. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Glücklich zu preisen, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat. Wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt. Auf ihn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungerten gibt er Brot, der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet Gebeugte auf, der Herr liebt die Menschen, die seinen Willen tun. Das ist dein Gott. Nimm diesen Psalm, bete ihn, meditiere ihn, wenn du wissen willst, wer eigentlich dieser Gott ist und was er dir will. Und jetzt als letzter Punkt, was beten sie danach? Sie beten ihn an, sie sagen, du bist der große Schöpfer. In der Schrift sehen wir, das, was gerade passiert, das passiert aus einem Grund, wir sind auf einem Weg. Und für was bitten sie jetzt? Tod im Hohen Rat? Beten sie für die Zerstörung des religiösen Systems? Sie beten, bringen wir mal, ja. Sie beten im Psalm, in Vers 28, doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du mit deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. kein Wegnehmen der Bedrohung. Gottes Wort sagt, so wird es sein, dann nehmen wir das ernst. Das war kein Fehler Gottes, dass er gesagt hat, so wird's. Es war kein, Gott, vielleicht hast du dich vertan, dass die Leute gegen uns sein werden. Mach doch, dass sie für uns sind. Gottes Plan wird wahr, seine Zusagen haben Bestand. Und was sie jetzt tun, ist zu sagen, hilf uns, deinen Auftrag wahrzumachen. Mach uns stark. Lass uns weiter an der Wurzel arbeiten. Mach uns stark, deinen Weg zu gehen. Menschen sind von Natur aus wie Wasser, der Weg des geringsten Widerstands. Ich kann mein Kind ruhig stellen, indem ich es vor das iPad setze, den ganzen Tag und irgendwo Zeugs anschaue. Ich kann meine direkte Lust sofort befriedigen. Ich bin ein erwachsener Mensch, wenn ich mir eine ganze Torte an einem Mittwochvormittag kaufen will und verdrücken, dann mache ich das. Niemand hält mich auf. Aber führt es mich zum Leben? Führt es mein Kind zum Leben? Führt es unsere Gemeinde zum Leben? Zu sagen, wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Diese Gemeinde hat es erkannt. Zu sagen, der Weg des geringsten Widerstandes ist nicht der Weg, den Gott uns auferlegt hat. Es benötigt eine neue Natur, ein neues Sehen, dass Gottes Weg aber eigentlich schon der Weg ist mit dem geringsten Widerstand. Weil wer steckt dahinter? Wer steckt hinter Gottes Weg? Es ist Gott. Wie verrückt ist es, dass wir so tun und sagen, boah, Gott, den Weg, den du mir vorschlägst, den kann ich gar nicht gehen. Und Gott sagt wie, ja, du musst ihn ja auch nicht gehen, wir gehen den ja gemeinsam. Niemand kann Gott widerstehen. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Die Frage ist doch, bete ich, füge ich mich? Bin ich so in Anbetung? Habe ich diesen Lebensstil, der das zeigt? Er rüstet mich aus. Was ist das Ziel der Christen dort? Gottes Herrlichkeit wird sichtbar. Das ist das Leben. Sie schenken Leben. Da kommt Leben raus. Menschen kommen zu Gott, Gottes Ziel. Und ihr Ziel als Gemeinde, die passen übereinander. Das ist doch das Fantastische, das ist doch das Schöne, die Identität und der Herzschlag der Gemeinde, sie ist im Einklang mit Gottes Idee für die Gemeinde. Sie beten so, sie handeln so, wie Gott es sich wünscht. Und natürlich passiert ein Erdbeben. Es muss sich manifestieren, da muss was passieren, wenn das so übereinkommt. Wir bleiben dran, wir lassen nicht los, Herr, mach uns stark. Das Beben, das ist quasi schon davor in den Herzen. Ich finde es unvorstellbar. Erkenne, das ist der Weg. Ich schließe mit einem Psalm, der da auch wieder anklingt. Psalm 138. Vielleicht, Maya, klickst du auf die Folie. Von David. Von ganzem Herzen will ich dir danken. Zum Spiel auf der Harfe will ich dich loben vor den Göttern. Ich werfe mich anbetend nieder vor deinem heiligen Tempel. Und preise deinen Namen wegen deiner Güte und Treue. Denn deine Zusage ist noch größer als alle bisherigen, die man mit deinem Namen verbindet. An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört. Du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben. Alle Könige der Erde werden dir danken, Herr, wenn sie die Worte hören, die dein Mund gesprochen hat. Sie werden die Wege und Taten des Herrn besingen, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Ja, hoch und erhaben ist der Herr, und doch achtet er auf den Bescheidenen. Den Hochmütigen aber durchschaut er schon von Ferne. Führt mich mein Weg mitten durch die Not, so schenkst du mir neue Lebenskraft. Du streckst deine Hand aus, wehrst den Zorn meiner Feinde ab, mit deinem mächtigen Arm rettest du mich. Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Der Herr wird alles für mich und auch für dich zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Güte währt ewig. Und was du zu tun begonnen hast, davon wirst du nicht ablassen. Was ein wunderschöner Psalm. Was eine wunderschöne Zuversicht. Wenn wir als Gemeinde auf dem Weg sind, und zu sagen, mit Gegenwind in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unserer Arbeit, bei uns, gehen wir jetzt so um. Einmütig, einsinnig, gemeinsam. Unterwerfung, weil wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Auf dem Weg bleiben, den Gott für uns hat. Das wünsche ich uns. Und ich möchte mit uns beten. Und ihr dürft gerne aufstehen dazu. Großer Gott, du bist mächtig. Du bist der Schöpfer dieser Welt und aller Dinge. Und du hast den Plan und du hast die Zusagen, die größer sind wie alles, was wir erfassen können. Und du bist herrlich und gütig und liebend. Auch größer, als wir es erfassen können. Und du meinst es gut mit uns. Und du stehst uns bei und du schenkst uns Kraft. Großer Vater, ich bete, dass wir einstimmig gemeinsam vor dich kommen dürfen. In den Themen, die uns herausfordern, dass wir im Lobpreis vor dich kommen, weil du groß bist und weil du auf unserer Seite bist. Führ du uns, leite uns, korrigier du uns, wo wir nicht auf deinem Weg laufen. Und bestärke du uns darin, wo wir das tun. Herr, schenk ein Erdbeben in unseren Herzen, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen. Jeder, der möchte und sich dir unterwirft, dich anbetet, allein füll du sein oder ihr Herz. In Jesu Namen. Amen.